Willkommen bei einer Sonderfolge dieses Bildungspodcasts aus Anlass der letzte Woche im Parlament beschlossenen Sommerschulpflicht. Mein Name ist Mario Rieder und ich möchte in dieser Folge vermitteln, warum die verpflichtende Sommerschule weder evidenzbasiert noch sinnvoll, sondern stigmatisierend und diskriminierend ist, warum sie ein hierarchisches Verhältnis zwischen Schule und Eltern verstärkt und warum wir uns bei der Konzipierung der Summer City Camps in Wien damals bewusst gegen solche Maßnahmen und für eine integrative Sprachförderung für alle entschieden haben. Und warum wir in Österreich dringend ein integriertes bildungspolitisches Konzept für eine mehrsprachige Schule und dessen Umsetzung benötigen. Freiräume. Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Vor kurzem wurde im Parlament durch entsprechende Änderungen der Schulgesetze die Verpflichtung zum Besuch der Sommerschule für Kinder und Jugendliche mit, wie es heißt, nicht ausreichenden Deutschkenntnissen beschlossen, verbunden mit der Androhung von Sanktionen bei Nichterfüllung. Diese Verpflichtung betrifft formal außerordentliche Schülerinnen und Ziel sei es laut Bildungsministerium, die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen massiv zu reduzieren. Und damit sind wir schon beim ersten grundlegenden Denkfehler bzw. der fehlenden Evidenzbasierung dieser Entscheidung. Denn der Status als außerordentliche Schülerinnen und der davon abgeleitete Besuch von Deutschförderklassen hat nur einen sehr bedingten Zusammenhang mit den tatsächlichen Deutschkompetenzen von Schülerinnen bzw. deren Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen. Auch wenn in der politischen Kommunikation ebenso wie in Medien das laufend unhinterfragt pauschal so gleichgesetzt und vermittelt wird. Denn dieser Status ergibt sich aus dem problematischen und vielfach kritisierten sogenannten MIKA-D-Test. Dieser Test mit vielen eklatanten Verfahrensmängeln und ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage erhebt, wenn überhaupt etwas, allenfalls grammatikalische Korrektheit, aber nicht die tatsächlichen kommunikativen Kompetenzen von Schülerinnen. So zog auch unter anderem der österreichische Fachverband für Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache, der ÖDAF, das klar negative Resümee, dass dieser Test, Zitat, nicht im geringsten zu einer realistischen Einschätzung der Deutschkenntnisse der Kinder beiträgt, beziehungsweise zu einer Einschätzung darüber, ob sie fähig sind, dem Regelunterricht zu folgen. Zitat Ende. Fakt ist jedenfalls, dass wir überhaupt keine aussagekräftigen Datengrundlagen haben, wie die tatsächlichen kommunikativen Fertigkeiten der Schülerinnen im außerordentlichen Status sind und ob sie nun imstande sind oder nicht, dem Unterricht in deutschsprachlich zu folgen, was auch immer darunter verstanden wird. Und Fakt ist auch, dass Schülerinnen mit anderen Erstsprachen ohne ausreichende Evidenz, nämlich aufgrund eines mangelhaften und nicht aussagekräftigen Tests, in den Status als außerordentliche Schülerinnen abgeschoben werden. Und nun auch noch auf dieser nicht aussagekräftigen Grundlage zusätzlich verpflichtet werden, die Sommerschule zu besuchen, mit der Androhung von Konsequenzen bei Nichtbesuch. Den Applaus der Boulevardmedien hat die Bildungspolitik für diese Entscheidung jedenfalls. Regierung knallhart, wer kein Deutsch kann, kriegt Sommerferien gekürzt. Schluss mit dem Ferienfaulenzen, wer nicht Deutsch kann, muss büffeln. Deutsch zu schlecht, so viele müssen in die Sommerschule. So und ähnlich lauteten die Schlagzeilen etlicher Boulevardmedien nach dem Beschluss zur Sommerschulpflicht. So nach dem Motto, endlich wird diesen faulen und unfähigen Migrantenkindern gezeigt, wo es lang geht. Den Applaus der Fachwelt erhält die Bildungspolitik für eine solche Maßnahme und eine solche Entscheidung wohl eher nicht. Im Gegenteil. Diese Medienschlagzeilen machen eigentlich nur offensichtlich, was die tatsächliche Wirkung dieser Sommerschulpflicht ist, auch wenn dies seitens der Bildungspolitik mit scheinbar wohlwollenden, paternalistischen Worten gutgeredet wird. Die Wirkung ist nämlich leider Beschämung, Stigmatisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung bestimmter Gruppen von Schülerinnen. Ob nun bewusst intendiert oder einfach nur fahrlässig in Kauf genommen. Und so stellt auch die gemeinsame Stellungnahme des ÖDAF und des Netzwerks Sprachenrechte zu dieser Gesetzesänderung klar, Zitat, die Verpflichtung zur Teilnahme an der Sommerschule von Schülerinnen in Deutschförderklassen oder mit außerordentlichem Status ist kritisch zu betrachten. Sie fördert Stigmatisierung und berücksichtigt individuell familiäre Rahmenbedingungen genauso wenig wie motivationale Aspekte und Fragen des Selbstwertgefühls und der Selbstbestimmung. Zitat Ende. Und es geht erfahrungsgemäß auch anders. Genau um Ausgrenzung und Stigmatisierung zu vermeiden, hatten wir uns damals 2018 bei der Konzipierung der Summer City Camps in der Stadt Wien bewusst gegen segregierende Deutschfördergruppen, zumindest für Volksschulkinder, und gegen jegliche Verpflichtung entschieden. Um nicht den Fehler der damals schon bestehenden segregierten Deutschförderklassen nicht auch noch im Sommer zu perpetuieren. Nachdem ich federführend in die damalige Projekt- und Konzeptentwicklung der Summer City Camps involviert war, kann ich mich noch gut an diese Überlegungen und Entscheidungen erinnern. Wir haben dann stattdessen ein spannendes Modell der integrierten Sprachförderung für alle Kinder in den Camps entwickelt, das fliegende Klassenzimmer, bei dem spezielle Sprachförderkräfte in die Standorte kamen und dort eingebaut in die gesamten Tagesabläufe die Kinder sprachlich förderten. Damit es eben nicht dazu kommt, dass die einen sozusagen die Armutsschlangen sind, die Deutsch büffeln müssen, während die anderen glücklichen, spannende und pädagogisch wertvolle Abenteuer in den Camps erleben konnten. Und das bringt mich auch auf einen weiteren grundsätzlichen Punkt. Warum sollen es eigentlich die Kinder und deren Familien mit einem selektiven Eingriff in deren Selbstbestimmtheit ausbaden, wenn wir es nicht schaffen, sie in unseren Bildungssystemen ausreichend und sinnvoll sprachlich und inhaltlich zu fördern? Und ich stelle die offensichtlich ketzerische Frage, warum schaffen wir es nicht, den Unterricht in Schulen so zu gestalten, dass alle Kinder diesem folgen können, ungeachtet des jeweiligen Entwicklungsstands ihrer Deutschkenntnisse und jedenfalls auch unter Berücksichtigung und produktiver Einbeziehung ihrer mitgebrachten jeweiligen Mehrsprachigkeit. Ketzerisch, weil die Signale aus der aktuellen Bildungspolitik in Österreich ganz andere sind. Da wird nämlich, ebenso wie in öffentlichen Debatten, in einer fast fetischhaften Fixierung auf Deutsch laufend Sprache mit Deutsch gleichgesetzt und signalisiert, wer nicht Deutsch kann, ist offensichtlich sprachlos, ungeachtet der sonstigen sprachlichen und inhaltlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Wenn wir wirklich Bildungsgerechtigkeit wollen, müssten wir, so der Sprachlernforscher Hans-Jürgen Krumm, dafür Sorge tragen, dass Kindergarten und Schulen das wertschätzen und einbeziehen, was die Kinder sprachlich mitbringen, also auch ihre Spracherfahrungen und Sprachkontakte, eventuell schon gelernte Sprachen, eine oder mehrere Familiensprachen. Und nicht stattdessen Kinder mit dem Verdikt, du kannst kein bzw. nicht genug Deutsch, von vornherein abwerten und ausgrenzen. Und er verweist darauf, dass in einer monolingualen, ausschließlich auf Deutsch orientierten Schule anderssprachige Kinder, selbst wenn sie mit noch so viel Motivation und Aufwand Deutsch lernen, nachweislich über ihre gesamte Schullaufbahn immer benachteiligt werden gegenüber jenen Schülerinnen, für die Deutsch immer schon die einzige Sprache war und ist. Womit eine institutionelle Diskriminierung von mehrsprachigen Schülerinnen mit Migrationsbiografien durch eine monolinguale Schule vorliege. Es wäre daher höchst an der Zeit, statt segregierender und diskriminierender Maßnahmen, die zudem für das Deutschlernen alles andere als förderlich sind, endlich auch in Österreich ein bildungspolitisches Konzept für eine mehrsprachige Schule umzusetzen und Maßnahmen zu dessen Umsetzung voranzutreiben. Grundlagen dafür gibt es bereits in den schulischen Lehrplänen, die in ihren allgemeinen Bestimmungen unter anderem explizit darauf hinweisen, dass der Unterricht die von den Lernenden mitgebrachten Sprachen aufgreifen und für das weitere Lernen nutzen soll. Und ganz speziell im Curriculum Mehrsprachigkeit, das von Hans-Jürgen Krumm und Hans Reich im Auftrag des Bildungsministeriums Anfang der 2010er Jahre entwickelt wurde. Und für das vom Österreichischen Sprachkompetenzzentrum ein Modul ausgearbeitet wurde, das angehende Lehrerinnen für die Arbeit mit diesem Curriculum ausbilden soll. Es ist mir unverständlich, warum dieses Curriculum Mehrsprachigkeit und diese Ausbildung heute, mehr als 10 Jahre später, immer noch nicht systematisch und flächendeckend implementiert sind. Aber vielleicht kann mir das ja irgendjemand logisch erklären. Ein Aspekt noch, auf den ich abschließend eingehen möchte. Die gemeinsame Stellungnahme von ÖDA von Netzwerk Sprachenrechte weist auch noch auf eine weitere problematische Auswirkung in der Umsetzung der verpflichtenden Sommerschule hin. Nämlich darauf, dass die vorgesehene Information an die Eltern über eine auf dem Amtsweg erfolgte Anmeldung zur Sommerschule ein äußerst hierarchisches Verhältnis zwischen Schule und Bildungsbehörde einerseits sowie Schülerinnen und ihren Eltern andererseits fördert. Die Wichtigkeit einer gleichberechtigten Kooperation mit den Eltern werde dabei gänzlich negiert. Diese zentralistisch-bürokratische Vorgangsweise über die Köpfe von Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern hinweg unterläuft somit auch die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern und damit auch die Bemühungen von Schulen, Eltern ins Boot zu holen. Das bedeutet, dass diese Vorgangsweise genau diametral dem entgegensteht, was Bildungsexperten wie etwa Aladin Elmafalani oder Mark Terkesidis fordern, nämlich mehr Demokratisierung von Schule und mehr kollaboratives Handeln zwischen Schule, Schülerinnen und Eltern. Mark Terkesidis weist darauf hin, wie wichtig es ist, bestehende Barrieren zwischen Schule und den Familien der Kinder und Jugendlichen kollaborativ aufzulösen. Und er verweist auch darauf, dass das für Schule bedeutet, Autorität abzugeben und auch den damit zusammenhängenden Kontrollverlust zuzulassen. Und Aladin Elmafalani stellt fest, politische Bildung sei zwar in den Lehrplänen verankert, aber die Schule selbst sei kaum demokratisch, sodass Kinder in ihren Familien, selbst in autoritären Familien, meist mehr Mitspracherechte hätten als in einer durchschnittlichen Schule. Und er verweist darauf, dass Schülerinnen viel besser auf politische Kontroversen vorbereitet wären, wenn sie in der Schule mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung hätten. Schule müsse daher, so Elmafalani, als demokratischer Raum gesehen und gestaltet werden. Denn die Zukunft der Demokratie entscheidet sich in der Schule. Dort lernen Kinder nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern vor allem auch, ob sie der Gesellschaft vertrauen können. Das bildet damit auch eine großartige passende Brücke zu meiner nächsten Podcast-Folge, in der es, wie angekündigt, um Oskar Negt, sein Verständnis von emanzipatorischer Bildung und die Umsetzung dieses Konzepts in der Glocksee-Schule geht. Denn, so Oskar Negt, Demokratie sei die einzige Gesellschaftsform, die gelernt werden müsse, und Schule sei die Kinderstube der Demokratie. Mehr darüber dann in der nächsten Folge in 2 Wochen. Für heute daher nur mehr wie immer One More Thing, der Buchtipp zur heutigen Folge. Es ist das Buch Mehrsprachigkeit der Sprachwissenschaftlerin Brigitta Busch. Ein Buch, das eigentlich Pflichtlektüre für alle sein sollte, die bildungspolitisch beim Thema Sprachförderung und Deutschlernen herumfuhrwerken. Infos zu diesem Buch und zu allem anderen wie immer in den Shownotes. Damit danke, dass ihr heute wieder dabei wart und bis bald.